Ich lese den Predigttext für diesen Sonntag. Steht im Evangelium des Johannes, im 15. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet.
Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich gerade jedes Mal, wenn ich draußen in der Natur bin. Ich staune über die herrliche Natur, über die Blütenpracht. Ich liebe diesen Duft des Frühlings, den Sonnenschein. Das tut einfach so gut und dann jubelt mein Herz jedes Mal. Und ich freue mich einfach so an der Schönheit Gottes. Und ich finde es so genial, dass die Natur uns einfach auch so viel lehrt über Gottes Wesen und seine Ideen. Wenn wir allein mal so die Fülle der Blüten eines Baumes betrachten. Da ist alles daraufhin angelegt, dass da Früchte wachsen. Und klar wissen wir, dass nicht aus jeder Blüte eine Frucht wächst, aber alles ist daraufhin angelegt und eigentlich ist diese Fülle angelegt. Und je mehr gute Früchte am Ende geerntet werden können, desto mehr freut sich der Bauer oder demjenigen, dem dieser Baum gehört, dann jubelt sein Herz. Und dieses Bild benutzt auch Jesus. Wir haben es in der Lesung gerade gehört und Elisabeth hat uns schon ganz praktisch mit hineingenommen in dieses Bild des Weinstocks. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner und ihr seid die Reben. Auf genau diese drei Personen oder ja, Elemente des Weinbaus lasst uns in den nächsten Minuten blicken. Wir beginnen bei dem Weinbauern, der für den Schnitt verantwortlich ist, gehen dann über zu Jesus, dem Weinstock und dann zum Schluss zu den Jüngern und ihren Früchten. Kommen wir also zu den Weinbauern. Jesus beschreibt in diesem Bild ganz klar die Aufgabe Gottes, des Vaters. Er ist für die Pflege des Weinstocks verantwortlich. Kein anderer macht diese Aufgabe. Er ist derjenige, der alte Äste, alte Reben entfernt, fruchtlose Reben herausbricht. Er entfernt und reinigt. Und das klingt erstmal nicht so sehr sympathisch, dass Gott derjenige ist, der alte Sachen irgendwie rausbricht. Aber das ist unerlässlich, wenn der Weinstock gesund bleiben soll und Früchte bringen soll. Wir haben es vorhin von Elisabeth schon gehört, ein Weinstock muss gepflegt werden, sonst übernimmt er sich und geht ein. Und es braucht diese zwei Schnittphasen. In der ersten, im Frühjahr, wo das alte überflüssige Holz entfernt wird, und der zweite Schnitt nach der Blüte, wo das überflüssige die überflüssigen Seitentriebe reduziert werden. Und das ist wichtig, damit eben die Kraft des Weinstocks nicht alles nur in das Wachstum geht, sondern in die Entwicklung der Früchte. Und ich finde es total interessant, dass Jesus genau dieses Bild auf das Leben seiner Jünger anwendet. Er sagt, ihr braucht den Vater als Weingärtner, der euch einen gesunden Schnitt verpasst. Lasst uns mal nachdenken darüber. Die grünen Seitentriebe, die so schnell wachsen und Kraft zehren, die nicht genug Energie übrig lassen, damit die Früchte gut wachsen können. Was ist das in unserem Leben? Welche Seitentriebe sind bei uns gewachsen, die uns davon abhalten, Zeit und Energie in das Wachsen der Früchte zu investieren, die uns von unserer Berufung ablenken oder von dem Fokus auf die Aufgaben und Menschen, die uns anvertraut sind? Welche fruchtlosen Seitentriebe füttern wir? Geht in Gedanken mal eure vergangene Woche durch. Womit habt ihr eure Zeit verbracht? Was bestimmte eure Gedanken? Welche Beziehungen standen im Fokus? Welchen Dingen habt ihr Priorität gegeben? Wo floss eure Kraft rein? Und was von all den Dingen verheißt gute Früchte? Wo kann etwas wachsen, worüber Gott jubelt? Und andererseits, was davon sind die vielen grünen Zweige, die Seitentriebe, die zwar die Zeit und ganz viel Raum einnehmen, aber keine Früchte mit sich bringen? Die Frage, die darunter liegt, ist: Hat die Rebe, die Frucht bringen soll, genug Kraft? Ist sie stark genug gegen die bedrohlichen Widerstände, bei dem Weinstock eben Hagel oder Sturm? Oder ist sie ziemlich ausgezehrt und mager und hängt quasi nur an einem dünnen Seil? Ist sie mager, weil sie zu viele Triebe bedient? Wie sieht das in deinem Leben aus? Was ist deine tragende Rebe, die Frucht bringen soll? Bekommt sie genug Kraft und Nährstoffe? Bist du gestärkt, um Widerständen begegnen zu können? Krisen, Konflikten, Kritik, Ungewissheiten? Was wird dir vielleicht auch gerade jetzt in dieser Krisenzeit bewusst, was du brauchst? Hast du das? Bist du gestärkt jetzt? Oder bist du eher ausgelaugt und erschöpft und innerlich leer? Ihr könnt jetzt auch gerne eine Pause an dieser Stelle machen und einfach mal über diese ganzen vielen Fragen kurz nachdenken. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch geredet habe. Bei den Jüngern wurden wahrscheinlich schon einige überflüssige Seitentriebe abgeschnitten, schon allein dadurch, was sie aufgegeben haben, um Jesus nachzufolgen. Aber auch durch Jesu Lehre und das Zusammensein mit ihm. Ich glaube, dass sie da an vielen Stellen schon ihr Verhalten verändert haben, in ihrem Denken über andere, in ihrer Barmherzigkeit, in Themen wie Macht, Ansehen und Vergebung. Auch uns ist das hinterlassen, was Jesus sie gelehrt hat. Wir dürfen Gottes Willen erkennen durch sein Wort. Die Frage ist: Nehmen wir sein Wort, das uns hinweisen und reinigen will, ernst? Erlauben wir Gott, unsere überflüssigen Seitentriebe wegzuschneiden? Eine Freundin hat mir letztens von einem Bekannten erzählt, dessen Gebet es immer wieder ist: Gott, entferne die Zweige an mir, die keine Frucht bringen, auch wenn es weh tut. Was für ein Gebet. Als sie mir das erzählt hat, habe ich mich gefragt: Bin ich bereit dazu? Was nimmt Gott denn vielleicht weg, woran ich doch hänge? Und was sehr schmerzhaft wäre, wenn es wegkommt. Das macht mir schon etwas Angst. Und gleichzeitig möchte ich es. Ich möchte es so gern, dass meine volle Kraft in das geht, wo Früchte wachsen. Ich möchte, dass mein Leben Gott Ehre gibt, dass er sich über mein Leben freut und dass einfach gute Sachen daraus wachsen. Also habe ich vor einigen Tagen, wenn auch etwas zaghaft, dieses Gebet begonnen. Vater, entferne die Zweige an mir, die keine Frucht bringen. auch wenn es weh tut. Jede Rebe aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt, sagt Jesus. Das ist die Absicht des Weingärtners. Nicht einfach wegnehmen um des Wegnehmens willens, sondern um Potenzial freizulegen, um es zu fördern. Und in dieser Gewissheit bete ich diese Worte. In dem Vertrauen darauf, dass er ganz genau weiß, was er tut. Vater, entferne die Zweige an mir, die keine Frucht bringen. So viel zum ersten Punkt. Der schmerzhafte, aber effektive Schnitt des Weingärtners. Gehen wir weiter, kommen wir zu Jesus, dem, der sagt, bleibt in mir und ich in euch. Jesus sagt all das kurz vor seinem Tod. Er bereitet seine Jünger darauf vor, was kommen wird, wenn er nicht mehr als Mensch auf dieser Erde sein wird. Im Kapitel zuvor kündigt er ihnen an, dass er den Heiligen Geist senden wird, als Tröster, als Beistand, als den, der seine Jünger daran erinnert, was er sie gelehrt hat. Und Jesus sagt, dass er und der Vater durch den Heiligen Geist Wohnung nehmen werden in den Jüngern. Sie werden in ihnen bleiben. Gott ist der Daseinende. Gott ist der mit ihnen Bleibende. Andersherum fordert Jesus aber auch seine Jünger auf. Bleibt ihr in mir, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus ist ganz klar. Seine Jünger brauchen sich gar keine Illusion zu machen. Ohne Jesus können sie nichts tun. Sie allein sind nicht die Helden. Ohne Jesus, nur aus sich selbst heraus, werden weder ihre Verkündigung noch ihre Gebete Kraft haben. Ohne in Jesus zu bleiben, werden sie in der Welt nichts verändern. Ohne Jesus sind sie einfach Fischer wie zuvor. Doch Jesus hat sie gerade gerufen für mehr. Er hat sie berufen. Und deshalb drängt er sie jetzt auch so leidenschaftlich, bei ihm zu bleiben. Doch wie geht das? Was bedeutet es für dich und mich, heute in Jesus zu bleiben? Schauen wir uns einmal den Weinstock an. Stellt ihn euch vor. Die Reben, die wachsen aus dem Weinstock heraus. Sie gehen ganz natürlich aus ihm heraus. Es geht ineinander über. Und aus diesem Weinstock heraus fließen ununterbrochen die Nährstoffe in die Reben. Und innen drin passiert die ganze Zeit etwas. Tag wie Nacht, zu jeder Zeit ist diese Verbindung da. Auch zu jeder Jahreszeit, während des Wachstums, während der Blüte- und Fruchtzeit, genauso auch wie im Winter während der Ruhezeit. Weinstock und Reben bleiben verbunden. Und die ganze Zeit, auch wenn wir es nach außen hin nicht sehen, passiert etwas da drin. Deshalb bin ich auch immer wieder jeden Frühling so fasziniert, dass aus den todwirkenden Holzästen, dass da plötzlich wieder Leben herauskommt, dass da Knospen rauskommen. Weil diese Verbindung die ganze Zeit da ist. In Jesus zu bleiben, das bedeutet für uns, mit Jesus so verbunden zu bleiben. Ihn nicht auf ein- oder zweimal stille Zeit am Tag zu begrenzen, das ist so Gottes Zeit. Nein, sondern es bedeutet, in ständigem, dauerhaften Gespräch mit Jesus zu sein. Das bedeutet auch, durch die Höhen und Tiefen des Tages mit ihm zu gehen. Zu klagen, zu weinen, mit ihm zu schweigen, genauso wie mit Freude mit ihm zu teilen, ihm zu danken. Bei allen Entscheidungen und Überlegungen Jesus einbeziehen. In allen Dingen, durch den Tag, durch die Krisen hindurch, auf Jesus vertrauen, mich an ihn festhängen. Und Jesus gibt uns noch einen Hinweis, wie das gehen kann, in ihm zu bleiben. Zweimal betont er hier, dass es wichtig ist, in seinem Wort zu bleiben. Das heißt, seinen Willen, seine Gedanken, seine Ideen und Vorstellungen anzunehmen, sie zu verinnerlichen, sie zu meinen, Gedanken und Ideen und Vorstellungen und Willen zu machen. Letztens habe ich angefangen, mit einer Freundin Bibelverse auswendig zu lernen. Jede Woche einen. Und der erste Vers, der stammte aus Psalm 28. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn habe ich vertraut und mir ist geholfen worden. Darum jubelt mein Herz und ich will ihn loben mit meinem Lied. Als ich diesen Vers so zum Lernen mehrmals laut vor mich hinsprach, da habe ich gemerkt, welche Kraft Gottes Wort hat. Im Epheserbrief wird Gottes Wort als Waffe, als Schwert beschrieben. Und in diesem Moment, als ich das so vor mich hingesprochen habe, da habe ich so gemerkt, ja, sein Wort ist wirklich wie so ein Schwert, das mich verteidigt, das mein Leben, das meine Seele schützt. Sein Wort setzt den unguten Gedanken und Gefühlen in mir etwas entgegen. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Was auch immer mich heute erwartet oder zu Fall bringen will, Gott ist meine Stärke. Er wird mir Kraft geben. Er ist mein Schild. Er wird mich verteidigen und schützen. Auf ihn habe ich vertraut und mir ist geholfen worden. Ich habe es doch schon erlebt, dass Gott mir geholfen hat. Und plötzlich kommen mir wieder so Situationen in Erinnerung, wo er mich durchgetragen hat. Darum jubelt mein Herz, darum will ich ihn loben mit meinem Lied. Auch wenn jetzt noch nicht alles gut ist, kann ich jubeln, kann ich ihn preisen. Denn ich weiß, er ist derselbe gestern, der mir geholfen hat, wie auch heute und wie er auch morgen sein wird. Er ist der mit mir Bleibende. Ihm juble ich zu. Gottes Wort hat so eine Kraft und es begeistert mich in solchen Situationen einfach immer wieder. Und darin, in diesem Wort, das so stärkt und Kraft gibt und schützt, darin will ich bleiben. Ja, in ihm selbst, in Jesus will ich bleiben. Und ich wünsche mir so sehr, dass seine Gedanken, seine Liebe, seine Freude, seine Kraft durch mich fließen und daraus Früchte wachsen. Genau das verheißt uns Jesus. Ich bleibe auch in euch und ihr werdet viel Frucht tragen. Kommen wir damit zu der Frucht, kommen wir damit zu den Jüngern, zu dir und zu mir. Jesus vergleicht uns hier mit einer Rebe, ein etwas außergewöhnliches Bild. Aber eine Rebe ist dazu da, dass sie Frucht trägt. Das ist ihr Sinn, dazu ist sie gemacht, dazu ist alles in ihr angelegt. Deshalb wird sie mit viel mühsamer Handarbeit gereinigt. Und genau so, sagt Jesus, seid ihr dazu gerufen, Früchte zu tragen. Viele Früchte, gute Früchte. Jünger sein und Früchte tragen, das gehört einfach zusammen. Und Paulus schreibt im Galaterbrief, was diese Früchte aus dem Leben im Heiligen Geist konkret sein können. Früchte, die ganz natürlich aus einer gelebten Verbindung mit Jesus heraus erwachsen. Und bei Galater 5, Vers 22, da lesen wir, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Es gibt noch weitere Früchte, die aus dem Leben mit Jesus heraus erwachsen. Aber bleiben wir einmal bei diesen genannten Früchten. Wie steht es um diese Früchte in deinem Leben? Wo siehst du vielleicht noch Wachstumspotenzial? Mach das doch zu deinem Vorhaben in der neuen Woche. Nimm dir einen dieser genannten Früchte und lass bewusst Zeit und Kraft in das Wachstum einer dieser Frucht fließen. Suche in der Bibel nach Hinweisen auf Gottes Willen diesbezüglich. Lass dich von Gottes Ideen und Gedanken füllen. Bitte Gott, dass er deinen Blick öffnet für das tägliche Übungsfeld für diese Sache. Bitte Gott, dass er Frucht wachsen lässt in deinem Leben. Lasst uns bei diesem Streben nach den Früchten aber eines nicht vergessen. Die Früchte machen uns nicht zu den Reben des Weinstocks, sondern andersherum. Weil wir Reben an diesem Weinstock sind, können Früchte wachsen. Wir sind schon Reben vor den ersten Früchten. Gute Werke machen uns nicht zu Kindern Gottes, sondern wir sind schon vorher Kinder Gottes. Und dennoch sind die Früchte wichtig. Deshalb sagt Jesus das ja auch alles. Denn dazu sind wir gemacht. Und die Früchte ehren den Weinbauern. Gott wünscht sich, dass wir einen Unterschied in dieser Welt machen. Dass wir erkennbar sind als Jesu Nachfolger. Dass wir dazu beitragen, dass sein Reich gebaut wird. Dass seine Prinzipien sich durchsetzen. Dass heile Beziehungen entstehen. Dass Menschen Gott kennenlernen und ihn in ihr Leben lassen. Die Früchte sind wichtig, denn daran erkennen auch andere Menschen um uns herum, wie wir in Verbindung mit unserem Herrn leben. Ob wir es ernst meinen, dass wir uns als Christen bezeichnen oder nicht. Denn an den Früchten, da wird auch sichtbar, ob wir uns eben von diesem Weinstock lösen, ob seine Gedanken, Gottes Gedanken, eine zunehmend geringere Rolle in unserem Leben spielen und wir nur kraftloser und immer schlaffer herunterhängen und uns ja wahrscheinlich irgendwann lösen von dem Weinstock. Oder ob wir ihn von Herzen lieben, Jesus lieben. Ob wir uns wirklich an ihn hängen, ob seine Gedanken, seine Liebe uns durchdringen, uns motivieren und wir alle Kraft aus ihm ziehen. Und dadurch ganz natürlich Früchte aus uns herauswachsen. Ich glaube, dass es für viele Menschen noch wesentlich sichtbarer ist, als wir das erwarten. Bleiben wir verbunden mit Jesus. Denn wir sollen viel Frucht tragen. Und wir können es nur mit Jesus. Und das ist gut so. Genauso soll es sein. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet, sagt Jesus. Am Ende steht die Ehre des Weingärtners. Am Ende steht die Freude Gottes. Am Ende jubelt sein Herz. Und ich möchte euch am Schluss noch eine kurze Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo ich das so gemerkt habe, was das bedeutet, dieser Prozess auch zu wachsen und auch immer wieder so diese Seitentriebe abzuschneiden. Mir ist diese Geschichte irgendwie wieder so vor Augen gekommen jetzt bei der Beschäftigung mit dem Text. Letztes Jahr irgendwann, da ist mir eine alte Geburtstagskarte von meinen Großeltern in die Hand gefallen. Und als ich sie so las, da hat mich ein Wunsch, den sie da aufschreiben, sehr berührt. Und zwar steht da dieser Wunsch, wir wünschen dir ein fröhliches Herz. Und während ich das las, da erinnerte ich mich an viele Momente, wo mir meine Großeltern, aber auch meine Eltern diesen Wunsch immer wieder zugesprochen haben. Wir wünschen dir ein fröhliches und liebevolles Herz. Ich höre es so in meinen Ohren, wie sie das sagen. Wir wünschen dir, dass Gott dir dieses liebevolle und fröhliche Herz erhält. Und ich glaube, das war auch immer wieder ihr Gebet für mich. Und in diesem Moment, als ich diese Karte gelesen habe und mich daran erinnerte, da brachen die Tränen nur so aus mir heraus, weil ich erkannte, dass gerade in diesem Moment und in dieser Zeit ich kein liebevolles und fröhliches Herz hatte. Sondern dass ich schnell genervt und gereizt reagierte, dass ich gerade nicht vor liebevollen Gedanken übersprudelte, dass ich auch keinen Blick hatte, um mich an Dingen zu freuen. In dieser Zeit waren die Früchte der Liebe und der Freude eher rar in meinem Leben. Und jetzt aus der Perspektive, aus dem heutigen Bibeltext heraus, da erkenne ich, dass ich in der Zeit wahrscheinlich eher irgendwelche Seitentriebe gefüttert habe. Vergleiche mit anderen, den Wunsch, anderen zu gefallen, Sorgen. Ich glaube, ich habe in der Zeit auch meine freie Zeit nicht gerade mit stärkenden Aktivitäten gefüllt. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich in dieser Zeit auch mehr versucht, aus meiner Kraft heraus zu schaffen, anstatt Jesus so wirklich mit einzubeziehen und diese Verbindung zu ihm richtig zu pflegen. Und in diesem Moment, als ich das erkannt habe, durch die Worte meiner Großeltern, da habe ich Gott gebeten, mir wieder ein liebevolles und fröhliches Herz zu schenken. Oh, das Herz, das er vielleicht ja schon in mich hineingelegt hat, ist wieder freizulegen. Und Gott ist so gut. Denn kurze Zeit später habe ich zwei Menschen kennengelernt, die genau dieses fröhliche und liebevolle Herz ausstrahlten, das mir verloren gegangen ist. Und die beiden haben es mir wieder vorgelebt. Und jedes Mal, wenn ich die beiden sehe, dann werde ich erinnert an den Wunsch meiner Großeltern und motiviert, Kraft in das Wachsen dieser beiden Früchte zu geben, Freude und Liebe. Weil ich mir wünsche, dass diese Früchte aus meinem Leben herauswachsen. Und das nicht zu meiner Ehre. Denn dadurch wird Gott der Vater verherrlicht, dass wir viel Frucht bringen und Jesu Jünger sind. Am Ende soll Gottes Jubel stehen und am schönsten noch unser gemeinsamer Jubel. Und wenn ihr mit Gott gemeinsam jubeln wollt, dann sprecht als Gottes Volk. Amen.